die Mauer. Nehmt den Besen, kehrt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Hallo miteinander, im Studio sind heute Laura und Regula. Wir kommen zur zweiten Sendung von der vierteiligen Sendereihe «Im Zeitalter der Genokratie». Maskenschneidertes aus den Parlamenten. In der heutigen Sendung geht es darum, wie in verschiedenen europäischen Staaten Gesetze geschaffen werden, um die Fortpflanzungstechnologie zu regeln. Wir schauen das an am Beispiel von Spanien und der Schweiz. Zwei Länder mit ganz verschiedenen Voraussetzungen bezüglich ihrer Strukturen und ihrer Geschichte. So ist zum Beispiel in Spanien, einem sehr katholischen Land, das absolut grosszügigste Gesetz erlassen worden, um die Fortpflanzungstechnologie zu regeln. Wir gehen der Frage nach, wie in diesen verschiedenen Ländern die Gesetze entstehen und vergleichen ihre Inhalte. Die Gesetze sind aber nicht nur in einem nationalen Rahmen zu sehen. Darum probieren wir aufzuzeigen, was sie für eine Bedeutung im gesamteuropäischen Feld haben.
Im letzten Teil dieser Sendung verlassen wir das Gebiet der Reprotechnologie und Humangenetik und gehen auf die Revision des Patentgesetzes in der Schweiz ein. Mit der Möglichkeit der Patentierung von Lebewesen sichert sich Bio- und Genindustrie den Zugriff auf Natur- und auf Marktanteile. Das lebende Kapital ist kreiert.
Despierto delirio en los hombres de morbosa pasión. Soy virgen, soy virgen de cera blanca. Ni por ti ni por nadie falto yo al juramento de mi corazón. Mi paso volcanes de lo mordiente. Levantar a mi paso volcanes del amor viviente. Soy virgen, se nota el momento por la forma tan ansiosa de mirarme que tienen los hombres. Y no voy a
Also, wie sieht jetzt die Situation aus bezüglich Gesetz über Fortpflanzungstechnologie in Spanien und in der Schweiz? Ich will gerade das erste Mal den Inhalt anschauen und vergleichen und nachher dann, wie so ein Gesetz entsteht. In Spanien ist im letzten Herbst das Gesetz Sobre Técnicas de Reproducción Asistida erlassen worden. Es regelt die Anwendung von allen Techniken über die künstliche Fortpflanzung, also über künstliche Befruchtung mit Spendersamen, die In-vitro-Befruchtung, die Leihmutterschaft, die Frage nach den überzähligen Embryonen und welche Experimente und Manipulationen man dürfte mitmachen. Das Gesetz ist nicht nur das erste in Europa, das den Bereich der Fortpflanzungstechnologie äußerst detailliert regelt, sondern es regelt ihn auch sehr liberal. Es ist unglaublich, was da alles erlaubt wird. Außerdem ist es sehr interessant zu sehen, wie das juristisch ermöglicht wird. Grundsätzlich sind mit dem Gesetz jetzt künstliche Befruchtung und In-vitro-Befruchtung erlaubt. Zwei Punkte fallen sofort auf. Der erste, das Gesetz geht nicht auf einzelne Techniken ein. Sagt nicht, die eine ist erlaubt, die andere nicht. Das bedeutet, dass, was auch immer in der Zukunft noch herausgefunden wird, an neuen gentechnologischen Verfahren, ihre Anwendung ist dann im Prinzip erlaubt. Der zweite Punkt. Der Embryo wird aufgeteilt. Von der Befruchtung bis zum 14. Tag heisst er jetzt Präembryo, also Vorembryo. Erst dann ist er dann ein richtiger Embryo. Die 14 Tage sind nicht zufällig. Bei einer natürlichen Befruchtung hat sich das befruchtete Ei nach 14 Tagen in der Gebärmutter eingenistet. Bei einer In-vitro-Befruchtung sind 14 Tage die Frist, wo man den Embryo am Leben erhaltet und in die Gebärmutter einpflanzt. Vor allem aber ist es genau die Zeit, wo der Embryo in vitro der Ärzte und der Wissenschaftler ausgeliefert ist, wo er für sie als Forschungsobjekt von grösster Wichtigkeit ist. Mit der künstlichen Aufteilung vom zukünftigen Kind in Präembryo und Embryo wird elegant ein rechtliches und ethisches Problem gelöst, nämlich die Frage, von wann an eine befruchtete Eizelle als etwas Menschliches angeschaut wird. Jetzt werden die ersten 14 Tage zu einer Vorstufe, Präembryo genannt, tendenziell als ein Klumpen Fleisch, wo man manipulieren, sezieren, abtöten oder eingefrieren kann. Während dann die Hauptstufe, der Embryo, als Mensch betrachtet wird, dessen Tötung, also Abtreibung, einem Mord entspricht. Bevor man aber Forschung betreibt an Präembryonen, muss man auch welche haben. Auch das ist geregelt in diesem Gesetz. Die Eltern können nämlich nicht selber bestimmen über ihre überzähligen Embryonen oder Keimzellen. Keimzellen, das sind Ei- oder Spermazellen. Eingefrorene Embryonen und Keimzellen gehören nach 2 Jahren automatisch den entsprechenden Kliniken, und zwar zu denen ihren freien Verfügung. Sie können also damit machen, was sie wollen, sind niemandem Rechenschaft schuldig. Was ist jetzt alles erlaubt zu machen mit diesen Präembryonen, die also scharf drauf sind? Nämlich Forscher, die das Leben in den Griff kriegen wollen, die Industrie, die Milliarden investiert hat und die auch wieder rausholen will, und auch der Staat, der sogenannte unwertes Leben aus Kostengründen wird einsparen. Erlaubt ist nach dem Gesetz viel. Erlaubt sind am Präembryo in vitro alle Eingriffe, also auch gentechnologischer Art, wo das Ziel ist, eine bestehende Krankheit zu diagnostizieren, die Lebensfähigkeit zu untersuchen oder eine Krankheit zu heilen. Erlaubt ist die Therapie von kranken Genen, aber nicht die Veränderung von Gesunden. Während es da immerhin noch darum geht, bestimmte Krankheiten beim Embryo zu erkennen und zu heilen, geht es dann aber weiter. Wie sieht die Regelung aus, wo es um die eigentliche Forschung geht, um die wissenschaftlichen Experimente an Präembryonen und an den Keimzellen? Wenn man sagt, dass ein Experiment dazu dient, herauszufinden, wie man eine Krankheit heilen kann, dann sind Experimente an einpflanzungsfähigen Embryonen erlaubt. Sonst nur an Keimzellen und an befruchteten Eiern bis zur ersten Teilung. Ebenfalls erlaubt bei Präembryonen ist die Forschung, wo es nur noch darum geht, neue Medikamente zu machen. Allerdings nur dann, wenn die Embryonen für die Fortpflanzung unbrauchbar sind. Das also ein paar Beispiele, die die Präembryonen betreffen. Nachher, während der ganzen Schwangerschaft, ob sie natürlich oder künstlich angefangen hat, sind alle Eingriffe erlaubt, die für das Wohl des Fötus nötig sind. Oder eben, wo der Arzt dann für nötig befindet. Das Gesetz ist ein Gesetz für Wissenschaftler und es ist ein Gesetz gemacht von Männern für Männer und ihre Söhne. Das zeigt sich an verschiedenen Punkten. So können einer Frau so viele Embryonen eingepflanzt werden, wie nötig sind, um den Erfolg der Schwangerschaft zu sichern. Aber kein Wort über die Risiken für die Frau. Dann, Frauen können das Fortpflanzungsprogramm nur mit der Zustimmung des Partners machen. Die Samenspender bleiben streng geheim. Aber die Wissenschaftler müssen eine äußere Ähnlichkeit zwischen dem Samenspender und dem Ehemann garantieren. Ebenfalls wichtig in einem patriarchalen Gesetz ist die Regelung der Nachfolge vom Erb. Was passiert also, wenn der Vater von einem tiefgefrorenen Embryo stirbt? Der Embryo ist nicht erbberechtigt. Außer der Vater hat ein entsprechendes Testament hinterlassen und der Embryo wird innerhalb von einem halben Jahr nach seinem Tod der Mutter eingepflanzt. Sonst könnte ja die Frau am Ende noch auf die Idee kommen, das Erb zu verprassen und den Embryo im Tiefgefrierfach zu lassen. Dann sollen laut Gesetz auch unverheiratete Paare die Technologie können brauchen. Aber es ist jetzt schon klar, dass in den konservativen Regionen von Spanien das nicht möglich sein wird. Und zum Schluss noch als Höhepunkt von patriarchaler Gesetzeslogik, die Regelung der Leihmutterschaft. Erstens steht da, sind alle diesbezüglichen Verträge ungültig. Zweitens sei die Mutter immer diejenige Frau, die das Kind gebärt. Und drittens als Höhepunkt, der Vater kann aber eine Vaterschaftsklage machen. Quizfrage: Wenn ein Vater aus sicher eher gehobenen Verhältnis eine Klage macht gegen die Leihmutter aus sicher eher einfacheren Verhältnis, wem gibt das Gericht echt das Kind? Wenn man ein Gesetz macht, muss man all die bestrafen, die sich nicht daran halten. Was passiert also, wenn jemand an einem Embryo auch nach 14 Tagen forscht, wenn jemand Geschlechtsselektion betreibt, menschliche und tierische Gene mischt oder den Namen vom Samenspender bekannt gibt? Er kommt einen Buss über, der zwar in der Höhe variiert, aber für einen Chemiemulti zum Beispiel noch längstens zahlbar ist. Das wär's also soweit einmal zum spanischen Gesetz. Fazit: ebenso forschungsfreundlich wie patriarchal.
Menos cuarto, me tengo que levantar. fatiga. Y es que no puedo con mi cuerpo. Ay, no tengo ganas de nada. Necesito una pastilla pa' ponerme a funcionar. Lo saben todos mis vecinos, por las paredes se enteran. Que me acuesto con mi Manolo, pero los muelles no suenan. Ay, pero los muelles del Somier no suenan.
Wie sieht es jetzt bei uns aus, die Situation in der Schweiz? Bis jetzt gibt es kein Gesetz auf nationaler Ebene. Aber 7 Kantone haben die Fortpflanzungstechnologie auf kantonaler Ebene geregelt und die 3 weiteren sind Gesetzesprojekte hängig. Auf nationaler Ebene wartet die sogenannte Beobachterinitiative auf ihre Abstimmung. Zu der gibt es nicht viel zu sagen, als dass in ihr einige sogenannte Missstände in der Fortpflanzungstechnologie geregelt sind und die Frau dort vor allem als Umgebung des Fötus existiert. Außerdem ist vom Eidgenössischen Departement von Justiz und vom Eidgenössischen Departement vom Innern eine Kommission geschaffen worden, um sich dem Thema Fortpflanzungstechnologie anzunehmen. Die Kommission Amstadt hat im letzten Herbst einen umfangreichen Bericht abgeliefert, der auch einen Vorschlag zu einem eidgenössischen Gesetz auf Verfassungsgrundlage beinhaltet. Auf diesen Vorschlag will ich mich jetzt beziehen. Ohne überall so ins Detail zu gehen wie das spanische Gesetz, soll da nicht nur der Bereich der Fortpflanzungstechnologie geregelt werden, sondern auch die gentechnologischen Verfahren in der Humangenetik und die Forschung in diesen Bereichen. Und was sieht der Gesetzesvorschlag im Fortpflanzungsbereich vor? Künstliche Befruchtung, In-vitro-Befruchtung und Spenden von Keimzellen, also von Samen und Eizellen, sind erlaubt. ob nur für Ehepaar oder auch für Konkubinatspaar, darüber ist die Kommission geteilter Meinung. Der Samenspender bleibt anonym, aber es soll ein Spenderregister geben mit medizinischen Daten und Daten, die die Person, also das Aussehen vom Spender, charakterisieren. Die Leihmutterschaft ist verboten und eine künstliche Fortpflanzung nach dem Tod des Mannes ebenfalls. Schon die paar Beispiele zeigen, wie viel allgemeiner im Vergleich zum spanischen Gesetz die einzelnen Bestimmungen gehalten sind. Im Ganzen wirkt der Kommissionsvorschlag ein bisschen weniger sexistisch. Es ist aber oft nur reine Kosmetik. So müsste in der Schweiz ein Paar Zustimmung geben zu einer In-vitro-Befruchtung und nicht nur der Mann wie in Spanien. Und während in Spanien die Ärzte auf die Ähnlichkeit vom Samenspender und dem späteren Vater schauen müssen, dürfen sie es in der Schweiz. Mit Frauen wird insofern gnädiger umgegangen, als ihnen nur so viele Embryonen eingepflanzt werden dürfen, als es ihre Gesundheit nicht gefährdet. Klar ist aber sowohl in Spanien wie in der Schweiz, dass mit unverheirateten Paaren immer nur Heterosexuelle gemeint sind. Der Gesetzesvorschlag von der Kommission Amstatt ist im Vergleich zum spanischen Gesetz klar restriktiver, weniger liberal. So gibt es keine Aufteilung in Präembryo und Embryo. Außerdem bleiben die Embryonen immer im Besitz des Paares, wo zu allem, was mit diesen Embryonen passieren soll, seine Zustimmung geben muss. Etwas fällt allerdings auf. Sobald die Kommission den engeren Bereich der Fortpflanzungsmedizin verlässt und sich der Bereich der gentechnologischen Verfahren in der Humanmedizin und der Forschung zuwendet, wird sie immer schwammiger und allgemeiner in den Formulierungen und stehen sich mehrere Meinungen in der Kommission gegenüber. Als Beispiel die Regelung der Aufbewahrung der Embryonen, was ja die Voraussetzung ist für jegliche Manipulation. Die Kommission meint, die Aufbewahrung soll mindestens während einer Behandlungsperiode der Frau erlaubt sein. Dort, wo aber dann eine gesetzliche Regelung wichtig würde, wenn es nämlich darum geht, was mit den Embryonen nach der Behandlungsperiode passiert, dort schweigt sie sich dann aus. Im Weiteren geht es dann nicht mehr nur um Fortpflanzungstechnologien, sondern um die Anwendung von gentechnologischen Verfahren beim Mensch überhaupt. Dort befürwortet die Kommission gezielte gentechnische Diagnose an defekten Genen und Gentherapie, das heisst Ersatz von defekten Genen bei Körperzellen. Und was die Forschung betrifft, abgelehnt wird nicht nur die Forschung der Embryo verbraucht, sondern jegliche gentechnische Eingriffe zu Forschungs- und Manipulationszwecken. Aber da gibt es dann eben noch eine Kommissionsminderheit. Und ich lese gerade mal vor, was die meint. Einzelne Kommissionsmitglieder möchten jedoch gentechnische, nicht diagnostisch-therapeutische Eingriffe an Menschen, an Keimzellen und Embryonen in vitro sowie an Körperzellen zu Forschungszwecken nicht zum Vornherein ausschließen, um der Entwicklung der Forschung einen gewissen Freiraum zu lassen. Wir sehen, alles hebt sich wieder ein bisschen auf zum Schluss. Das ist dann auch der vorherrschende Eindruck, den der Gesetzesvorschlag bei mir hinterlässt und was sich schon ganz klar zeigt, wie der ganze Vorschlag aufgebaut ist. Zuerst, als Motto fürs Ganze, kommen die grossen Sprüche in der Einleitung. Da geht es um die unantastbare Menschenwürde, um das Recht auf Selbstbestimmung, um das Recht auf ein unversehrtes Erbgut und so weiter und so fort. Dann, als Einleitung zu den einzelnen Kapiteln, kommt das jeweilige gesellschaftliche Umfeld. Die Gefahren werden klar benannt. Ich lese gerade vor, und zwar aus der Einleitung zum Kapitel über Humangenetik. Da die Gentechnologie insgesamt große wirtschaftliche Bedeutung erlangen wird. Man rechnet für das Jahr 2000 mit Umsätzen von 50 bis 100 Milliarden Dollar, ist mit industriellen Interessen an der Weiterentwicklung dieser Techniken zu rechnen. Der Konkurrenzdruck wird zunehmend anwachsen. Die Expertenkommission sieht deshalb eine Gefahr, dass Sachzwänge immer stärker werden, eine einmal eingeschlagene Forschungsrichtung weiter zu verfolgen und deren Resultate auch am Menschen anzuwenden, unabhängig von den Konsequenzen. Dann schauen wir weiter im gleichen Kapitel beim Abschnitt Genanalyse am Arbeitsplatz. Damit ist gemeint, dass ein Arbeitgeber, ein Arbeitnehmer, kann verpflichten, seine Gene abzuklären zu lassen auf eine mögliche Anfälligkeit für eine Krankheit, die den Arbeitsplatz auslösen kann. Auch da sieht die Kommission nicht nur die sogenannten Vorteile, einen eventuellen Schutz der Arbeiterin, sondern auch, dass das zu einem Missbrauch führen kann von Seiten des Arbeitgebers. Und jetzt bin ich dann gespannt gewesen, zu was für einem Gesetzesvorschlag die Kommission kommt, unter Berücksichtigung von all dem, was sie da vorher schon geschrieben haben. Und da steht dann Folgendes, wortwörtlich, man glaubt es fast nicht. Ich zitiere, bei genetischen Tests für Arbeits- und Versicherungsnehmer rät die Kommission zur Vorsicht und verlangt zumindest die Zustimmung der Betroffenen. Frage, wer verweigert eine Zustimmung, wenn es um eine neue Stelle geht? Und wie schon gesagt, es hebt sich alles wieder ein bisschen auf und die ganze Einleitung hätten sie sich sparen können. Fazit 1. In den zentralen Bereich von dem Gesetzesvorschlag stehen sich liberale und konservative Meinungen in der Kommission gegenüber. Und darum Fazit 2. Lässt man in den heiklen Bereichen lieber alles noch offen und überlässt die Regelung der Zukunft, wenn Forschung und Praxis schon mehr Facts geschaffen haben. Wie werden Gesetze gemacht? Sowohl in Spanien wie auch in der Schweiz werden Gesetze demokratisch gemacht. In Spanien ist das in der Rekordzeit von nur 2 Jahren passiert. Wie ist so etwas möglich? Spanien hat eine sozialistische Regierung und Sozialisten haben die absolute Mehrheit im Kongress, im spanischen Parlament. Das bedeutet, dass sie auch in sämtlichen vorberatenden Kommissionen die Mehrheit haben und somit jedes Gesetz so machen können und im Kongress verabschieden können, wie sie es wollen. Solange es nicht einen massiven öffentlichen Widerstand gibt. Der einzige Punkt, wo sich jetzt da eine öffentliche Diskussion entzündet hat, ist der gewesen, ob eine unverheiratete Frau soll zugelassen werden zu der In-vitro-Befruchtung oder nicht. Auf diesen Punkt haben sich alle eingeschossen. Die katholische Kirche, die absolut dagegen war, und die sozialistische Regierung, die genau anhand von diesem Punkt den Leuten klargemacht hat, dass es da um ein äußerst progressives Gesetz geht, vor allem für die Frauen. Daneben sind dann alle anderen Punkte einfach aus dem Blickfeld gefallen. Kurz, es hat eine gezielte Desinformationskampagne stattgefunden. Die einzige grundsätzliche Kritik ist von einzelnen Feministinnen gekommen. Und die hat man entweder totgeschwiegen oder man hat die Frauen in den Rang von Expertinnen erhoben. Das heisst, es hat dann zwar Diskussionen gegeben, aber beschränkt auf eine Fachöffentlichkeit. Oder drittens, man hat Kritik von den Frauen benutzt, um in diesen Punkten, die offensichtlich verfassungswidrig waren, ein paar kosmetische Veränderungen vorzunehmen. Und so ist das Gesetz dann am 20. Oktober 1988 verabschiedet worden. Um aber zu verstehen, wie in Spanien, in einem erzkatholischen Land, sang- und klanglos nach 2 Jahren das liberalste Gesetz für Fortpflanzungstechnologie verabschiedet werden kann, ohne dass eine breite Öffentlichkeit dazu überhaupt richtig informiert wird, das überhaupt richtig zur Kenntnis nimmt, ist es nötig, ein bisschen genauer die Bedingungen von dem Land anzuschauen. Im europäischen Rahmen, im Vergleich zu den hochentwickelten mitteleuropäischen Industriestaaten, hat Spanien viel Charakterzeug von einem Entwicklungsland, vor allem was das Gesundheitswesen, das Informations- und das Bildungswesen betrifft. Dazu kommt die Geschichte von 40 Jahren Faschismus. Trotz einiger Industriezentren ist Spanien ein Agrarland. Das heisst unter anderem, es wird weniger Gewicht auf eine breite Durchschnittsbildung gelegt. Es gibt einen riesigen Abstand zwischen gut Ausgebildeten und schlecht Ausgebildeten. Und der generelle Bildungsstand ist tief. Die komplexe Angelegenheit von der Gentechnologie geht in jeder Beziehung völlig am Alltag der meisten vorbei. Informationsmäßig wird natürlich von oben her überhaupt nichts gemacht, um verständliche Informationen zu bringen. Dazu kommt dann, als Relikt von diesen 40 Jahren Faschismus, dass man sich auch nicht gewöhnt ist, informiert zu werden und Informationen zu fordern. Wichtig ist auch die Grösse des Landes. Spanien ist sicher etwa 10-mal so gross wie die Schweiz, wo die Information nicht vereinfacht. Dann das Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen ist, was die Versorgung der Bevölkerung betrifft, absolut schlecht, zum Teil nur notfallmässig gewährleistet. Gleichzeitig werden aber Riesensummen investiert in hochtechnologische Medizin, von Herzoperationen bis zu Gen- und Fortpflanzungstechnologie. So war Spanien eines der ersten Länder, die In-vitro-Befruchtung durchgeführt hat. Das wird dann in den Zeitungen völlig aufgeputscht, so im Stil, dass man langsam den Entwicklungsrückstand aufhole auf die industrialisierten mitteleuropäischen Staaten. Dazu kommen dann ökonomische Überlegungen, die Hoffnung, dass mit dem Gesetz Investoren angezogen werden. Auf dem Hintergrund und mittels dem künstlich erzeugten nationalen Minderwertigkeitsgefühl gegenüber den mitteleuropäischen Staaten kann man dann jedes sogenannte progressive Gesetz durchsetzen. In der Schweiz ist die Situation grundsätzlich anders. Die Schweiz ist ein hochindustrialisiertes Land mit einem riesigen Dienstleistungssektor und praktisch keine natürlichen Ressourcen. Das heisst, es wird Wert gelegt auf einen breiten allgemeinen Bildungsstand. Dazu kommt eine immer stark dezentralisierte Staatsstruktur mit einer sogenannten Basisdemokratie. Außerdem ist der Fortschrittsglaube eher am Sinken. Unmöglich also, innerhalb von 2 Jahren ohne Öffentlichkeit ein Gesetz zu erlassen. Im Gegenteil, man muss mit einem breiteren Widerstand rechnen. Seit 1984 hat bei uns die öffentliche Diskussion über die Fortpflanzungstechnologien langsam angezogen. Sie hat eine kritische und radikal ablehnende Einstellung zu der Fortpflanzungstechnologie zu erkennen zu lassen und ist hauptsächlich von Feministinnen in Gang gebracht worden. Dann hat die Zeitschrift «Der Schweizerische Beobachter» seine sogenannte Beobachterinitiative lanciert, in der sogenannte Missbrüche der Fortpflanzungstechnologien verhindert werden sollen. Diese Initiative hat ihren Zweck voll erreicht, nämlich zu bewirken, dass die Diskussion weggeht von der grundsätzlichen Infragestellung dieser Fortpflanzungstechnologien und sich vor allem nur noch um Missbrüche dreht. Jetzt haben sich alle gesellschaftlichen Gruppierungen, Parteien, Kirchen in die Diskussion gestürzt. Man hört viel von Leihmüttern, Spendervätern, geklonten Menschen usw. und fast nichts mehr über Gentechnologie allgemein, über pränatale Diagnostik und über die finanziellen Interessen, die hinter all dem stehen. Diese Bereiche werden tendenziell den Feministinnen überlassen und mit ihnen zusammen totgeschwiegen. 1986, nach der Einreichung der Beobachterinitiative, ist dann die Kommission Amstatt ernannt worden, deren Bericht ich jetzt schon so viel erwähnt habe. Noch etwas zu ihrer Zusammensetzung. Sie ist hochqualifiziert, fast alle Mitglieder sind Dr. Phil, Dr. Med, Dr. Jus, ein Fachkollegium. Aus 9 Männern bestehend und 6 Frauen. 6 Personen sind also Ärzte, Gynäkologen oder Biologen, 4 sind Juristen, 3 Ethiker oder Theologen, dann noch eine Kinderpsychologin und als Alibi eine Frau ohne akademischen Titel und Berufsangabe, aber sie ist immerhin Nationalrätin. Die Kommission hat sehr fleissig geschafft. Neben dem Gesetzesvorschlag umfasst ihre Bericht auch eine Zusammenfassung der Meinungen von der Kirche, von der Feministinnen, dann eine Übersicht über den Stand in den Kantonen und in anderen europäischen Staaten und über den Vorschlag von einer Kommission vom Europarat. Und wie geht es jetzt weiter? Was passiert mit dem Bericht? Auf der einen Seite erlöhnt immer mehr Kantone möglichst schnell eigene Gesetze. Die einen ein bisschen konservativer, die anderen ein bisschen fortschrittlicher. Damit versuchen sie, Sachzwänge zu schaffen, Einfluss zu nehmen auf eine eidgenössische Regelung. Andererseits wird der Bundesrat aufgrund von dem Kommissionsbericht einen Verfassungsartikel schaffen, der dann als Gegenvorschlag zur Beobachterinitiative dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wird. Frühestens Mitte 90er Jahre, sagen die Experten. Fazit 1. Wir werden bombardiert von Informationen. Es gibt eigentliche Meinungsbildungs- und Informationswellen, aber sie sind kanalisiert auf bestimmte Inhalte. Damit werden andere Inhalte, nämlich die grundsätzlicheren, vermieden. Fazit 2. Es wird Zeit geschindet. Es vergönnt ohne weiteres noch 10 Jahre, bis es zu einer Abstimmung kommt. Aber in der Zwischenzeit wird Praxis geschaffen. Spanien und Schweiz sind 2 gute Beispiele, wie heute im Kontext der Europäischen Gemeinschaft versucht wird, eine neue technologische Entwicklung, und zwar eine, die zentral ans Leben geht, gesetzlich abzusichern. Und sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie das internationale Kapital das Gefälle zwischen 2 Ländern geschickt benutzt um sein Ziel zu erreichen. Im europäischen Kontext kommt das fortschrittliche spanische Gesetz eine wichtige Bedeutung über. Erstens als europäisches Feld für Forschung ohne Grenzen. Das ist nichts Neues. Was mit der Schweiz aus Angst vor der öffentlichen Meinung nicht erforscht und manipulieren darf, wird nach Spanien gezügelt. Es gibt auch kaum ein europäisches Land, wo ausländische Investoren so wenig, das heisst praktisch gar kein Hindernis in den Weg legt, wie Spanien. Zweitens hat das spanische Gesetz eine Vorbildfunktion für Gesetze in anderen europäischen Staaten, zum Beispiel ein Gesetz in der Schweiz, aber auch für ein Gesetz vom Europäischen Parlament. Auf der einen Seite also eine europäische Arbeitsteilung, diktiert von den mitteleuropäischen Staaten. Spanien als junger und eher armer EG-Partner kommt von der EG massive Subventionen über und ist dementsprechend gezwungen, Gegenleistungen zu erbringen. Zum Beispiel, indem es mittels Gesetz ein gutes Klima schafft für umstrittene Forschung und ausländische Investitionen. Auf der anderen Seite werden Richtlinien festgesetzt, denen sich schließlich alle mehr oder weniger anpassen müssen, eben weil inzwischen in Spanien Facts, Sachzwänge geschaffen worden sind. Übertragen auf die Schweiz. Die Frage, ob ein Gesetz über Fortpflanzungstechnologien ein bisschen mehr oder weniger fortschrittlich oder konservativ ist, ist nicht von Bedeutung. Bis die Schweizer und Schweizerinnen ihr Gesetz demokratisch ausdiskutiert haben, sind in Spanien schon längst neue Sachzwänge geschaffen worden, neue Erfindungen gemacht worden, neue Techniken entwickelt worden. Und die Schweiz wird sich dem anpassen müssen, um im europäischen Kontext nicht abseits zu stehen. Und das ist der Kommission Amstatt sicher klar. Ist sie doch in ihrem Vorschlag ganz bewusst einem Vorschlag von der Europaratskommission gefolgt. Und so ist es absolut denkbar, dass das spanische Gesetz einzigartig in seiner Präzision, zum Beispiel die Aufteilung vom Embryo im Präembryo, ein Vorbild sein wird, auch für die schweizerische Gesetzgebung.
Stop. pasito.